SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Heute ist Nikolaustag. Da gibt es Schläge für die unartigen Kinder.
Gibt's doch gar nicht mehr, Wolfram Wessels.
Egal, Christine Werner. Schläge war jedenfalls das Thema auf dokublog.de. Vielen Dank für die Zuschläge.
Zuschlagen, Anzugselch, Suche Glanz. Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
stellen wir die Soundhunters, die Geräuschjäger, vor. Auf Spur 3,
Spur 3,
hören wir, was Thomas Weibel auf dem Radioblog geschrieben hat. Weisen auf ein Feature hin,
Spur 4,
und üben Nachrichtenkritik.
Musikstück auf einen Schlag, unquantisiert eingespielten Drums auf anschlagdynamischen Pads.
Schreibt Christian Klaus über sein Stück für dokublog.de.
Spur 1. Dokublog.
Wie klingen Kriegsgebiete eigentlich am Vorabend von Luft- und Waffenschlägen?
Robert Schön hat zugeschlagen.
Schlag 1. Murmeltier. October 2001. Provinz Badakhshan, Afghanistan.
Spur 2. Nachgefragt.
Es gibt eine Plattform für Klangjäger. Soundhunters heißt sie und entstand im Anschluss an einen Film von Arte. Dementsprechend ist sie über deren Website erreichbar. Als Aufnahmegerät dient das Handy, das Smartphone, für das man sich die entsprechende Soundhunters-App herunterladen muss. Dann kann man Sounds aufnehmen, sie auf die Seite laden und damit Musik machen. Ähnlich wie bei dokublog.de darf man dazu auch die Sounds von anderen Soundhunters verwenden. Pola Weiß betreut das Projekt. Ich habe sie in ihrem Büro besucht. Wie entstand denn die Idee der Soundhunters?
Die Idee insgesamt liegt eigentlich bei dem Produzenten. Das ist ein Luxemburger Produzent, heißt Nicolas Blies, ist Musiker, passioniert und hat sich schon vor vielen Jahren Gedanken darüber gemacht, wie man aus Geräuschen Musik machen kann.
In der Musikgeschichte spielt das ja schon eine Rolle.
Das spielt eine große Rolle. Das ist ja schon seit des frühen 20. Jahrhunderts gibt es Musiker, die damit experimentieren. Allen voran war John Cage oder auch Pierre Schaeffer in Paris. Und die Idee ist nicht neu. Was neu ist, ist diese Aufmachung mit der Website, dass wirklich jeder zum Soundhunter werden kann.
Und jeder wird damit zum Komponisten.
Das ist möglich, ja. Es gibt einen Algorithmus, das klingt wahnsinnig technisch, ist aber letztendlich eine kleine Maschine, auf der man ein paar Knöpfe klicken kann. Und dann macht die Maschine aus den Geräuschen, die ich ihr gebe, macht sie Musik. Und zwar in einer Art und Weise, dass man relativ schnell was rausbekommt, was auch Spaß macht zu hören.
Also am besten probieren wir das jetzt einfach mal aus und laden mit dem Handy etwas hoch. Zentrales Element auf der App ist der Record-Button. Die Aufnahme wird dann gleich in Samples zerlegt, unter denen ich eins auswählen kann. Dann kann ich Effekte hinzufügen, es als Geräusch, Mensch, Maschine oder sowas taggen, benennen und dann hochladen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal auf. Also jetzt haben Sie den Record-Button gedrückt und dann läuft so eine Uhr ab, quasi ein Kreis. Und jetzt, zack, ist er fertig.
Genau, ich kann auch vorher stoppen. Ich muss nicht warten, bis er alles aufgenommen hat. Und jetzt hören wir uns selber reden. Die App zerteilt jetzt dieses Sample. Und ich sehe kleinere Schnipsel. Ich zerlege die mal in relativ kleine Schnipsel. Hier hört man zum Beispiel einatmen. Ich glaube, wir nehmen mal den Button. Und dann kann ich es auch schon hochladen. Jetzt wird dieses Sample automatisch in mein Soundhunter-Konto hochgeladen, das ich schon seit einiger Zeit habe, seit Start des Projektes.
Seit wann gibt es denn das Projekt?
Das Projekt ist online seit Ende Juni. In dieser Zeit also haben wir die User aufgefordert, schon dran teilzunehmen und eigene Sounds aufzunehmen. Und nach 3 Monaten lief dann die dazugehörige Doku auf Arte am 19. September. Und das Spannende daran war, dass in diesen 3 Monaten, die das Internetprojekt vorher bestand, die User die Möglichkeit hatten, einen Track zu komponieren, ein Musikstück. Und das dann zu raten. Und das bestgerateste Musikstück wurde automatisch die Abspannmusik der Doku.
Gut, aber jetzt gehen wir mal an den Computer und gucken, ob es bereits hochgeladen ist.
Ja, da ist es. Ah. Kannst auch nochmal abspielen.
Button.
Was ich auch noch aufgenommen habe, war ein paar Küchengeräusche. Zum Beispiel habe ich einmal Knoblauch gepresst, das klingt dann so. Und dann habe ich mal im Hotel geschlafen und das Bett hat schrecklich gequietscht. Das musste ich dann natürlich aufnehmen. Ja. Aus den Sachen könnten wir jetzt mal versuchen, einen Ton zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Ich muss dafür einfach nur auf ein kleines Zeichen rechts klicken, neben dem Sample.
Also dieser Grundbeat, den wählt aber die Maschine aus.
Genau, das wählt die Maschine aus. Die zerlegt das noch, was wir haben, und tut das quasi wieder aneinander loopen. Das ist eine ganz klassische Technik in der Musik, vor allem in der elektronischen Musik. Und so funktioniert auch diese Maschine.
Habe ich denn Einfluss als User darauf, welcher Rhythmus da drunter gelegt wird? Kann ich das beeinflussen?
Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen wie eine Art Instagram. Also ich kann verschiedene Stimmungen drauflegen. Also wir haben hier eine Stimmung, die heißt Chill Pill. Ich habe hier auch einen Button, der heißt Beat. Da kann ich zum Beispiel ein bisschen mehr Beat einfügen. Eine andere Stimmung wäre Crowd. Das wäre das jetzt hier. Das ist ein bisschen lebendiger.
Und unseren Button kann ich auch besonders hervorheben?
Das mache ich jetzt gerade. Den füge ich nochmal hinzu. Das ist unser Button. Ich blockiere ihn mal, dass er beim nächsten Wechsel nicht ausgetauscht wird. Da ist er. Ich erhöhe das Tempo nochmal. Mach ein Beat dazu.
Das Ganze ist ja nun ein Projekt von Arte. Arte ist ja bekanntermaßen ein Fernsehsender, ein Fernsehprojekt. Ist das irgendwie nochmal ans Programm gebunden? Also gibt es nochmal einen Film sozusagen über das Soundhunters-Projekt?
Ein Film über das Soundhunters-Projekt wäre eine schöne Idee, aber geplant ist er nicht. Wir haben quasi dieses Webprojekt als zusätzliches Projekt zu der Doku initiiert und gemacht. Für die Macher und auch für uns sind Töne und Geräusche unseres Alltags ein unheimlich individueller und wichtiger Ausdruck von unserer Kultur und unserem Alltag.
Wobei die Geräusche, das sind ja doch Schnipsel von wenigen Sekunden, ob da so viel rüberkommt.
Das muss nicht sein, das können auch längere sein.
Wie lange denn?
Mehrere Sekunden.
Na gut, ich werde öfter auf die Seite gucken und fordere auch auf, da mitzumachen, denn das macht wirklich Spaß. Vielen Dank, Pola Weiß. Die Soundhunters finden Sie unter soundhunters.arte.tv.
Soundhunter. Ordne uns Hut und Turnhose. Spur 1. Dokublog.
Auf dokublog.de dürfen die Sounds auch gerne mal länger sein.
Aufschlag. Fuchsgala.
Schlag 2. Zwergohreule. 20. März 2003. Ravandustal, Distrikt Soran, Irak. Schlag 3.
Willst du erstmal ein Brett machen, Luca?
Ja, machen wir ein Brett das mal.
Kommt mal noch einer mit dir ran, rechts, links.
Mal gucken, wirklich die Mitte anvisieren.
Ja? Festhalten.
Und wenn das nicht klappt?
Nee, klappt schon. Ja, das ist ganz leicht, Luca. Das ist ganz leicht.
Ja,
okay. Ja, dann.
Ja! Beim Karate-Training. Zwei halten einen Stapel Bretter. Ein anderer schlägt nach einer Konzentrationsphase diese Bretter mit dem Handrücken entzwei.
Auf dokublog.de geladen von Josef Maria Schäfers.
Spur 3, Radioblog.
Was denken Radiofans weltweit? Dieses Mal hören wir rüber in die Schweiz zu Thomas Weibel.
Thomas Weibel ist freier Journalist, Blogger, Multimedia-Produzent und Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur. Er hat bei Schweizer Tageszeitungen gearbeitet und war 13 Jahre lang Mitglied der Programmleitung Radio SRF 2 Kultur. Inzwischen lehrt er multimediales Erzählen und konvergente Medienproduktion.
31. Oktober 2015.
Radio, so pflegten meine Kolleginnen und Kollegen immer zu sagen, ist Kino im Kopf. Den Satz konnte ich schon nicht mehr hören. Bis ich eines Tages einem Rundfunkkollegen in Berlin von einem großartigen Dokumentarfilm erzählte, den ich kürzlich gesehen hatte. The Secret Chicken Society. Ich erzählte von Farmerin Jenny, wie sie ihr flatterndes Lieblingshuhn auf dem Schoß hielt, wie sie es sorgsam duschte und föhnte, von der Stube mit den abgewetzten Sesseln und den geblümten Vorhängen, von der weiten Halle mit den vielen Käfigen, in denen die gehätschelten Hühnerschönheiten am Ende auf die finale Kür warteten. Der Kollege hörte zu, anfangs belustigt, dann ernster, bis er schließlich stirnrunzelnd fragte: »The Secret Chicken Society von Liam O'Brien?« »Ja, genau der.« Der Kollege musterte mich und meinte: »Was immer du da gesehen hast, ein Film war es jedenfalls nicht. The Secret Chicken Society ist ein Radiofeature.« 5. November 2015. Für mich als Kind war der größte vorstellbare Luxus ein eigenes Radio, in Form des koffergroßen Röhrenempfängers meiner Großeltern, der von einem modernen Transistorradio in Rente geschickt worden war. Wenn ich statt dem Schweizer Sender Bero Münster verrauschte Muezzinrufe aus Algerien in die Lautsprecher bekam, dann hielt ein ganzer Kosmos Einzug in mein Kinderzimmer. Aus den schweren Röhrenempfängern von damals sind Smartphones geworden. Die winzigen Lautsprecher schieben wir uns ins Ohr. Für uns Radiomacher ist das Paradies angebrochen, möchte man meinen.
Oh.
Niemals zuvor wurde so viel zugehört wie heute. Allein, es ist nicht so. Gehört wird Musik, von ABBA bis Zappa, die eigene CD-Sammlung, daneben Spotify, Pandora, Amazon, Apple, Google und wie die neuen Musikanten alle heißen. Aber Radio? Radiokunst? Hörspiel? Feature? Sendepause. Das Radio, so scheint es, muss sich seinen Platz in den Kopfhörern dieser Welt erst wieder zurückerobern. Grandiose Hörstücke zu senden reicht da nicht mehr. Neue Wege und neue Formen müssen her. In den USA boomen Podcasts und Audioserien. Soundslides und Web-Documentaries finden ihr Publikum. Weil immer mehr Menschen der Dauerberieselung überdrüssig sind, haben Hörstücke gute Karten, die Food for Thought sind. Radio, das Denken macht.
Oh.
Das Feature, diese große Form der Vergangenheit, hat eine große Zukunft. 12. November 2015. Radio's Just a Toaster, las ich jüngst in einem amerikanischen Blog. Einfach nur ein Gerät, das man austauschen, entsorgen, vergessen kann. Blogs sind ebenso geduldig wie Papier, und wie dieses müssen sie allerlei Blödsinn ertragen. Ein Radio ist nicht ein Apparat, sondern vielmehr eine Weltmaschine. Heute ist die Welt auf allen möglichen Geräten zu finden, und selbst der Toaster wird bald mit dem Internet verbunden sein. Die Welt ist hier vor allem Bild. Nur hat das Bild die Tendenz, uns zum teilnahmslosen Zuschauer, oft gar zum Gaffer und zum Voyeur zu machen. Es ist nicht so, dass Radio auf Bilder verzichten müsste. Web-Documentaries und Soundslides, komponiert aus Fotografie und Feature, zählen zu den stärksten Longforms der neuen Medien. Ihr Kern aber ist der Klang des Weltgeschehens. Radio mag tatsächlich nur ein Toaster sein. Bloß kein Mensch will einen Toaster. Er will Toast. Und der Toast des Radios ist nichts weniger als der Klang der Welt. 17. November 2015.
Okay. Hier ist das Wetter für heute.
Jede journalistische Form ist zuallererst geprägt von den technischen Möglichkeiten ihrer Verbreitung. Solange der Druck nur die beweglichen Lettern kannte, blieben die Bücher eben bilderlos. Nicht, weil das Bild den Text zur Trivialität verdammt hätte, sondern weil man es ganz einfach nicht reproduzieren konnte.
Oh.
Das gilt auch fürs Radio. Radio hat nur deswegen kein Bild, weil es aus einer Zeit stammt, die Bilder nicht zu übertragen vermochte. Das bedeutet, dass unser Streben, Radio ins Web zu verfrachten, unsinnig ist. Radio ist Radio. 27. November 2015. Es ist ein paar Jahre her, da stand das Schweizer Kulturradio vor einem Problem.
Oh.
Die Übermittlung einer Musikaufnahme vom Konzertsaal ins Studio wollte und wollte nicht klappen, und der Sendetermin rückte unbarmherzig näher. Das Einzige, was vorlag, war eine Vorhörversion im MP3-Format. In fieberhafter Hektik versuchten die Studiotechniker, der hochauflösenden Aufnahme habhaft zu werden, jedoch ohne Erfolg. Und weil MP3 immer noch besser ist als Sendepause, wurde am Ende, mit dem Wissen um ewige Verdammnis in der Rundfunkhölle, das MP3 ausgestrahlt. Musikredakteurinnen, Techniker, ich als Programmreferent, alle schüttelten wir uns insgeheim vor Abscheu und alle blickten wir mit Bangen den erzürnten Briefen eines entsetzten Radiopublikums entgegen. Tatsächlich geschah nichts. Kein Anruf, kein Brief, keine E-Mail, nichts. Es schien, als habe nicht ein einziger Hörer einen Unterschied bemerkt. MP3-Player und Handys lassen uns zu auditiven Analphabeten verkümmern. Radio in Hi-Fi ist Futter für Mediendinosaurier. Nachrichten und Reportagen, Hörspiel und Feature werden am Computer und aus winzigen Leisesprechern gehört. Konzerte gar mit dem Knopf im Ohr. Von High Fidelity, dem unerfüllten Traum meiner Jugend, verstehen wir heute ungefähr so viel wie eine Milchkuh von Quantenmechanik. Bei allen Medienrevolutionen der vergangenen Jahrzehnte, Fernseh- und Computerlautsprecher haben aus Medien Klangpfusch und aus uns Hörkrüppel gemacht.
An der Technik kann es nicht liegen. Die weltumspannende Medienmaschinerie, die heute schon gegen 1 Milliarde Stunden Film fasst, käme durchaus auch mit gutem Klang zurecht.
Es liegt an uns, den Medienmenschen, unser Ohrenmerk wieder auf eine Dimension zu richten, die in der Bilderflut untergegangen ist. Die letzten Jahrzehnte mögen den Fotografinnen, den Kameraleuten und den Handyfilmern gehört haben. Die kommenden dagegen gehören uns, den Klangkünstlerinnen und Tonjägern, den Audioenthusiasten und Radiomenschen. Der schönen neuen Medienwelt den Klang zurückzugeben, den sie verdient hat. Auf uns wartet eine Menge Arbeit.
Spur 1. Doku-Block. Einschlag. Lach, singe. Schlag nie.
Schlag 3. Zikaden und Straßenhunde. In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 2008. Unweit der Straße von Khan Yunis nach Rafah. Gazastreifen. Schlag 4. März 2011. Goldhamster. Al-Mukarram, Distrikt Homs, Syrien.
Spur 4. Ausblick.
Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, beschäftigt sich SWR 2 ganztags mit dem Thema Flucht und Asyl. Und um 19.05 Uhr gibt es ein Feature, für das Thomas Bertsch derzeit recherchiert. Es geht um ein ehemaliges Luxushotel im idyllischen Weinort Sasbachwalden, in dem inzwischen Flüchtlinge untergebracht sind. Thomas Bertsch, Sie haben die Umwandlung des Hotels Bel Air, heißt es, in eine Flüchtlingsunterkunft von Anfang an begleitet. Wann waren Sie denn zuerst da?
Zum allerersten Mal Anfang September und dann immer wieder im Oktober, im November. Ich werde auch sicher noch die nächsten Wochen oben sein, weitere Interviews führen. Die eigentliche Planung, so stellt es auch das Regierungspräsidium dar, und das ist sehr glaubhaft, die fing überhaupt erst ein paar Tage vor Eröffnung an. Also montags hat man den Mietvertrag für die Immobilie unterschrieben, mittwochs dann die Information der Anwohner durch ein Flugblatt in den Briefkasten und samstags dann schon die ersten Flüchtlinge, die mit dem Bus ankamen.
Wie haben die Bewohner denn darauf reagiert?
Also ein Anwohner, der kam wirklich an dem Tag aus dem Schwedenurlaub zurück mit seinem Auto, als die ersten Flüchtlinge da eingezogen sind. Der wusste über die neue Entwicklung schlicht gar nichts. Für den war es erstmal ein Schock, der war fassungslos. Es gibt einige Nachbarn, die fürchten da um ihre Ruhe. Es gibt aber auch Ängste vor einem Ghetto am Waldrand. Es gibt Ängste, dass Immobilien, Ferienhäuschen an Wert verlieren könnten. Und Hoteliers, die sorgen sich, dass das Image leiden könnte und schlicht weniger Touristen kommen.
Wie viele Flüchtlinge sind denn da untergebracht?
Das wechselt. Am Anfang waren es so die ersten Wochen 200, 300, zwischenzeitlich bis zu 700. Das ist auch ein Problem der Betreiber, die müssen immer wieder nachzählen. Die Bewohner, die Flüchtlinge, die in diesem ehemaligen Hotel jetzt, meistens sind es 6 Flüchtlinge in einem Zimmer wohnen, die können diese Unterkunft jederzeit verlassen. Und da weiß man nicht, der eine besucht einen Freund, der andere Flüchtlinge und eine Familie entscheidet sich, ich werde vielleicht schneller registriert im Saarland und fährt dann nach Saarbrücken. Und der Betreiber und die Behörden, die müssen dann immer wieder nachzählen und schauen, wie viele Leute sind denn jetzt tatsächlich heute da.
Aber wenn 700 da sind, dann zeigt sich das ja doch auch in dem Bild dieses Dorfes.
Das zeigt sich ganz, ganz wenig nur im Bild von Sasbachwalden. Dazu muss man wissen, Sasbachwalden, der Ort, der liegt unten. Und dieses Hotel, dieses ehemalige Hotel Bel Air, ganz oben auf 800 Meter an der Schwarzwaldhochstraße. Als ich das erste Mal da reinfuhr, das war für mich sehr beeindruckend. Ich kenne zwar die Gegend ein bisschen, bin da schon gewandert, aber sie fahren da in eine Sackgasse am Waldrand rein. Und ganz hinten an der Sackgasse, da ist dieses Hotel. Es gibt kaum 100 Anwohner und dann dieses 200-Bettenhaus, knapp 200 Zimmer. Das ist wie eine hermetische Welt. Ein Anwohner hat auch mal gesagt, eine Parallelgesellschaft. Also es ist wirklich so, da oben die Flüchtlinge und einige Anwohner und der Ort 6 Kilometer weiter, ganz, ganz unten.
Also kommen Sie mit der Bevölkerung dort eigentlich gar nicht so richtig in Berührung und es gab auch dementsprechend keine großen Proteste.
Große Proteste habe ich nicht vernommen. Es gibt natürlich Kritiker, es gibt besorgte Stimmen. Es gibt jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder Anwohner, die sich anonym äußern, auch eine Unterschriftensammlung. Es gibt einen kleinen Stammtisch besorgter Bürger, die sich treffen. Von einem Proteststurm habe ich so nichts vernommen.
Es ist wirklich wichtig, hinzugehen, den Leuten in die Augen zu schauen und zu sehen, das sind keine Monster, nur weil die Hautfarbe eine andere ist.
Ich bin öfters alleine da. Es war immer herrlich. Ich konnte die Tür aufstellen lassen. Ich habe mich einfach sicher gefühlt. Das mache ich jetzt nicht mehr. Tut mir leid.
Warum?
Das ist meine Sache. Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Es laufen ganz viele junge Männer rum.
Und was wir sonst noch alles dort erleben und erfahren können, das können Sie dann hören am 23. Dezember um 19.05 Uhr in SWR 2, Fremdenzimmer, ein Schwarzwaldhotel als Flüchtlingsunterkunft, ein Feature von Thomas Bertsch.
Spur 1, Doku-Block.
Zerschlagen und abgeschlagen schlug sich der Asylsuchende vom Schlagbaum des unschlagbar sicheren Drittlandes durch zu seinem Wunschland. Hier wartete er geschlagene 5 Jahre, gespannt bis zum Anschlag auf einen Vorschlag. Doch dann kam ein Umschlag mit dem Schreiben, das seinen Antrag schlagfertig abschlug.
Wem die Stunde schlägt, hat Guido Jacobi sein Stück genannt.
Schlag 5. Wolf. Februar 2014. Bobrowe, Oblast Luhansk, Ostukraine.
Robert Schön.
Wie klingen Kriegsgebiete eigentlich am Vorabend von Luft- und Waffenschlägen?
Spur 5. Nachrichtenkritik. Hirnkritik klatschen.
Es gibt Theaterkritik, Filmkritik, Literaturkritik, Kunstkritik. Für jedes Genre eine eigene kritische Disziplin. Nur eine Nachrichtenkritik gibt es nicht. Gab es bisher nicht, muss man sagen, denn jetzt gibt es sie. Unser erster Nachrichtenkritiker ist Tom Schimek.
Nach den Nachrichten.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Was wird zur Nachricht und warum?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Wir greifen uns einen Tag heraus und fragen, was ist wichtig?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Was wird wichtig gemacht?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Heute, Mittwoch, der 2. Dezember 2015. In den Nachrichten weiterhin der Terror und der geplante deutsche Militäreinsatz in Syrien. Doch der ganz große Schock nach den Anschlägen von Paris ist schon abgeklungen. Und so mühen sich die Zeitungen, wieder mehr eigene Themen zu setzen. Das Weltklima spielt eine große Rolle, der deutsche Arbeitsmarkt, die drohende Altersarmut und immer noch die FIFA. Es gibt kein zwingendes Megathema. Heute darf vieles wichtig sein. RWE will mit Ökostrom aus der Krise, ist die Hauptschlagzeile der Süddeutschen Zeitung. Da kommen der Klimagipfel, die Tücken der Energiewende und die Dauerkrise der deutschen Stromer hübsch zusammen. Die Taz setzt den Smog in China in Bezug zum Klimagipfel. Peking grüßt Paris. Der Aufmacher der Frankfurter Allgemeinen lautet: Eltern nach Ehrenmord zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die Welt meldet zuvörderst den Sanierungsfall Deutsche Bahn. Ihre große Schwester Bild schlagzeilt: Karel Gott und der Krebs, meine junge Frau gibt mir Kraft.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten.
Im Internet gibt es ein Newseum. Dort kann man sich täglich die Titelseiten von fast 1000 Zeitungen aus aller Welt anschauen, vom Anniston Star aus Alabama bis zu den Virgin Islands Daily News, das Tageblatt einer Steueroase. Der Aufmacher hier, Malereien zu Weihnachten.
NDR Info. Nachrichten.
Es ist immer viel Willkür im Spiel bei der Nachrichtenauswahl. Was interessiert die Leser, Hörer, Zuschauer, fragt sich bang jeder Nachrichtenredakteur. Was bewegt sie? Was verkauft sich gut? Was kann weg? Doch selbst ohne Superschlagzeile bleibt der Nachrichtendruck enorm. Eigensinn ist anstrengend. Jeder Journalist läuft Gefahr, wichtig zu finden, was alle für wichtig halten, was im Angebot ist, was am Morgen schon im Radio kam, was von den Titelseiten der anderen Zeitung brüllt, was eben gerade im Fernsehen als Breaking News betrommelt wurde.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Im Zweifel nimmt er das, was er kennt oder von dem er irgendwie schon mal gehört hat. In Zeiten des Internet werden Informationen kaum mehr unterdrückt. Sie werden nur mehr oder weniger penetrant und prominent platziert. Es lohnt sich stets weiter zu blättern, sich Fragen zu stellen und dann nach guten Antworten zu suchen. Auf Seite 5 der Süddeutschen Zeitung etwa entdecken wir die exklusive Meldung, dass die G10-Kommission des Deutschen Bundestages vor dem Verfassungsgericht klagen will, um endlich Einblick in die berühmte Selektorenliste des Geheimdienstes NSA zu erhalten. Auf Seite 6 wird die Bundeswehrmission vor der libyschen Küste genauer betrachtet. Auf Seite 7 erfahren wir mehr über die katastrophale Lage in Afghanistan und die Kümmernisse der NATO dort. Die Taz unterfüttert auf Seite 5 ihre Peking grüßt Paris-Schlagzeile mit einer Story über die chinesische Dokumentarfilmerin Chai Ying, die den Öko-Kollaps daheim in Bilder packte. Ihr Film wurde in China zunächst bejubelt, dann verschwand er. Auf Seite 10 lesen wir von einem AfD-Doktor in Sachsen, der keine Asylsuchenden behandeln will. Breit berichtet wird auch hier über die geplante Aufspaltung des Energiekonzerns RWE, den Kritiker als einen weiteren Versuch deuten, die gigantischen Folgekosten der Atomkraft auf die Gesellschaft abzuwälzen. Auch Deutschlandfunk, Zeit Online und viele andere Medien haben das Thema heute im Programm. Online entwickelt sich über den Tag neue Dynamik, neue News drängen nach. Die FAZ etwa rückt am Nachmittag die Klage der Slowakei gegen die EU-Flüchtlingsverteilung nach vorn, während die Süddeutsche ganz antizyklisch die Zulassung des vermutlich krebserregenden Pflanzenschutzmittels Glyphosat kommentiert. Auch die Welt macht mit Meinung auf, lenkt den Blick auf unsere Freunde in Saudi-Arabien. Ihr Urteil: Die größten Brandstifter in Nahost kommen aus Riad. Beim Lesen zeigt sich die Stärke der besseren Blätter, die Vielfalt ihrer Themen, Formen und Sichtweisen. Gut haben es jene Blätter und Sender, die noch über eigene Korrespondenten verfügen, über Journalisten, die nicht nur News herunterkloppen, sondern mal genauer hingucken können. Die abseits der breiten Nachrichtenströme, nach den Details, den Widersprüchen, nach der eigenen Erzählung und dem anderswo Vernachlässigten suchen. Heute war ihr Tag.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Das war die Dezemberausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Alles aus dieser Sendung und noch viel mehr können Sie natürlich nachhören auf dokoblog.de.
Der Besuch auf der Seite lohnt sich demnächst besonders. Im Januar wird sie nämlich mobil. Sie können dann auch unterwegs auf Ihrem Handy oder Tablet stöbern.
Und Sie können auch mobil direkt vom Smartphone aus Töne hochladen. Das Abenteuer Dokublog unterwegs beginnt.
Und es gibt einen Wettbewerb für Kurzdokus in Zusammenarbeit mit dem Dokumentarfestival Doka in Karlsruhe. In 5 Minuten mit den Mitteln des Features die Welt beschreiben und erklären. Die Titel der Beiträge müssen mit dem Wort Warum beginnen. Uploadschluss ist erst Ende März, aber anfangen können Sie schon mal.
Viel Anfang also im neuen Jahr. Dementsprechend ist das nächste Thema, zu dem in bewährter Weise O-Töne und Features auf dokublog.de geladen werden können, Anfänge. Erzählen Sie, wie etwas angefangen hat. Eine Beziehung, ein Pullover, ein Musikstück, ein Hausbau, ein Urlaub, ein Asyl. So viel Anfang war nie.
Auch wenn ihm nicht immer ein Zauber innewohnt.
Dem von dokublog.de schon. Und dieser Mehrspursendung Radio Reflektiert sowieso mitgemacht haben Thomas Bertsch, Christian Klaus, Rudyard Hasel, Christoph König, Guido Jacobi, Josef Maria Schäfers, Tom Schimek, Robert Schön, Pola Weiß, Christine Werner und Wolfram Wessels. Wir hören uns auf dokublog.de.
Und nun die Nachrichten.